Herzlich willkommen zum SBB Podcast. Im SBB Podcast sprechen wir über Bildung und Digitalisierung. Mein Name ist Daniela Mietke und heute freue ich mich auf eine besonders spannende Runde. Und zwar haben wir zu Gast Julia Freudenberg. Sie ist Geschäftsführerin der Hacker School und wir haben aus unserem Hause, aus dem Team Marketing und Digitalisierung, Urs Theisen dabei und Uwe Volk. Ich würde jetzt einmal als erstes Julia bitten, sich vorzustellen. Du hast quasi den Hauptakt jetzt einmal vorab und dann die anderen beiden.
Sehr gerne, liebe Daniela. Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Julia Freudenberg. Ich leite die Hacker School. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern möchte und tun das über das ehrenamtliche Engagement von Unternehmen, indem wir halt ITler, die das ehrenamtlich weitergeben möchten und Kinder, die das dringend brauchen und denen das Spaß macht, zusammenbringen.
Vielen Dank, Julia. Urs, würdest du dich bitte auch vorstellen?
Ja, vielen Dank, Daniela. Ja, Urs Theisen, ich arbeite hier bei der SBB-Kompetenz in dem Fachbereich Beruf und Karriere, bin dort für die Unterrichtsorganisation und Durchführung zuständig als Stundenplanungskoordinator und außerdem arbeite ich in dem Bereich Digitalisierung und beschäftige mich deswegen schon zwangswegen mit den Themen Digitalisierung, Unterricht etc.
Danke, Urs. Ja, Uwe, würdest du dich bitte auch vorstellen?
Ja, ich freue mich auch natürlich auch mit dabei zu sein. Ich arbeite auch im Bereich Beruf und Karriere, so wie Urs Theisen und bin hauptsächlich dort als Jobcoach tätig. Versuche aber auch, da ich Diplompsychologe bin, die Marketingabteilung mit meinem psychologischen Hintergrundwissen ein bisschen zu befruchten.
Ja, das tust du auch tatsächlich. Vielen Dank.
Danke.
Wir sind heute in einer größeren Runde zusammen, weil wir am Februar 2020 gemeinsam einen Workshop geplant haben in der SBB. Und wir hatten damals, da waren wir noch ganz frei von Ängsten und Sorgen rund um Corona, eine Reihe nach innen geplant, um ganz viele Kollegen und Kolleginnen spielerisch in das Thema Digitalisierung mitzunehmen. Das war unser erster gemeinsamer Workshop zusammen. Wenn ihr einmal zurückschaut, ist länger her, ne? Da ist unheimlich viel passiert. Was meinst du, Julia?
Das stimmt. Man hat immer so die neue Zeitrechnung, ne? Vor Christus, vor Corona, nach Corona, fängt auch wieder mit C an. Nee, das war großartig. Ich weiß noch, wir hatten so viele Schokobons da. Es war ein herrliches Treffen.
Genau, Urs war leider an dem Tag selber dann nicht vorbei, aber du, Uwe, du warst dabei und du hattest auch diese Übungen, wir machen alle mal Coding in Persona mitgemacht.
Ich kann mich auch auf ein ganz tolles Durcheinander, auf ein ganz produktives Durcheinander, daran kann ich mich noch erinnern und dass ich es am eigenen Leibe erfahren habe, wie toll das ist, mit dem Programmieren in Kontakt zu kommen.
In Verbindung mit Schokobonbons, muss man immer wieder dazu sagen, als Belohnung, wenn etwas erfolgreich programmiert wurde. Mir hat sich sehr eingeprägt ein Zitat von dir, Julia, das hast du, glaube ich, in unserem Vorgespräch gegeben, dass man einfach in der Hackerschool geilen Scheiß machen kann. Und ich fand das so erfrischend, diese Ausdrucksweise. Da steckt natürlich ganz viel dahinter. Kannst du sie bitte nochmal ausführen? Was sagst du damit eigentlich?
Ach, Daniela, made my day. Ich denke jedes Mal, meine Mutter, nein, die kann sich nicht im Grab umdrehen, die lebt Gott sei Dank noch. Aber es ist tatsächlich geiler Scheiß, habe ich möglicherweise sogar in der Präsentation gesagt. Ich habe noch kein besseres Wort dafür gefunden, weil mich einfach tatsächlich an dem Vorgehen sehr begeistert, dass wir niemandem was beibringen wollen, was der möglicherweise gar nicht will, sondern wir spielen halt einfach nur zusammen. Und ich bin ja selber kein ITler, ich habe aber einen geheiratet. Ich finde, das zählt. Also wir haben die Kompetenzen in-house. Und ich merke einfach, dieser wunderbare Schlag, Mensch, die werden alle nicht erwachsen, die spielen nur anders. Und das machen wir jetzt halt auf ein bisschen professioneller Ebene, dass wir wirklich insbesondere junge Menschen dafür begeistern, angstfrei und einfach mal ganz offen und kreativ auf für sie unbekannte Problemstellungen zuzugehen und damit nicht nur codieren oder programmieren zu lernen, sondern auch gleich nochmal was fürs Mindset und fürs Leben.
Ja, das ist dahinter. Wenn wir jetzt tatsächlich uns auch nochmal anschauen, wir haben überlegt, dass du als quasi so ein bisschen als Trendsetterin in unser Haus kommst, um die ganzen vielen Kolleginnen mitzunehmen, Spaß an dem Thema zu haben. Dann kam Corona und plötzlich mussten wir handeln, ohne dass es ein Intro dazu gab. Also wir waren alle gefordert, ganz schnell digital zu sprechen, zu kommunizieren, zu interagieren, unsere Lehrformate in Teilen auch digital aufzubereiten oder hybride Lernsettings zu entwickeln, was da alles eben dranhängt. Spreche jetzt einmal dich, Urs, an, aus deiner Sicht deines Fachbereiches. Was hat sich getan in der Zeit? Wie habt ihr das gelöst, die Umschulungen, die Fortbildung in ein digitales Setting zu bringen?
Naja, also ehrlicherweise haben wir es ganz großartig gelöst, sozusagen perfekt. Wir sind natürlich immer noch dabei, ne? Also das ist ja so die Sache. Also wir sind immer noch am Lernen und Ausprobieren und Testen und entwickeln uns immer weiter. Und auch wenn das natürlich auch wieder vielleicht so ein bisschen abgeschmackt klingt, weil das ja viele sagen, aber es ist halt schon irgendwie auch eine spannende Zeit. Denn wenn ich so überlege, wir haben halt im September, im März, als wir geschlossen wurden, angefangen, einfach Unterlagen per E-Mail zu versenden an die Teilnehmenden, also sie halt so zu erreichen. Und dann haben wir angefangen, uns selber eine Art Daten-Hub-Tool zu bauen, haben herumgeforscht, ausprobiert. Wir haben angefangen mit Zoom. Gleichzeitig sind die Kompetenzen unserer Dozenten und Dozentinnen unglaublich gewachsen. Also ich meine, die standen ja auch plötzlich davor, dass sie ihren Unterricht jetzt halt über Videokamera und Chat irgendwie ausführen müssen. Und das ist natürlich eine ganz krasse Umstellung. Und aber wir sind halt weitergegangen und das haben die auch wirklich super gemacht. Also es ist halt schön, dass wir auch keine Teilnehmerinnen irgendwie deswegen verloren haben. Also wir konnten die da gut durch die Zeit bringen. Und ja, jetzt sind wir halt irgendwie dabei gelandet, dass praktisch alle Teilnehmer bei uns einen Zugang zu O365 bekommen. Wir fangen an, Unterricht über Teams zu organisieren. Wir haben jetzt ein professionelles Learning Management System bald am Start. Und so geht es weiter. Und wir überlegen, wie können wir hybriden Unterricht umsetzen, ne? Also so mit Kamera etc. Und plötzlich sind Dinge denkbar und möglich. Und das auch nach Geschwindigkeit. Das hätte man, um Julia zu zitieren, vor Corona, also vor C, nicht so gedacht. Also ganz viel ist passiert, ja.
Julia, du hörst es wahrscheinlich auch von vielen anderen Trägern oder Bildungsinstituten, dass es denen genauso ging. Wie hast du das erlebt?
Also das Lustige ist, bei uns ist ja ein bisschen die Situation, wir können bestimmt mit Druck umgehen. Wir sind ja schon digital, wir machen ja eigentlich das Gleiche. Also es war tatsächlich so, in der Übergangsphase, die Woche vor dem 16., wo sich alles abgezeichnet hat, dass der Lockdown kommt, das war eine der härtesten, an die ich mich erinnere. Da hatte ich ehrlich gesagt sogar Urlaub und ein tatsächliches Mindset, na, nicht Problem, aber eine sehr große Herausforderung, wo ich gedacht habe, wir haben keine Chance, wir machen den Laden dicht. Und dann aber so Münchhausen-mäßig sich an dem eigenen Shop aus dem Sumpf zu ziehen und zu sagen, wenn nicht wir, wer dann? Und dann zu sagen, okay, what does it take? Also was müssen wir machen, um wirklich die Sachen, die wir als wichtig herausgefunden haben und auch wirklich als essentiell für die Hackerschool definieren, wie kriegen wir die online abgebildet? Und dann haben wir mit einer sehr spannenden Hauruck-Aktion und alle werfen ihr Gehirn zusammen innerhalb von 5 Tagen, nicht nur das Konzept, sondern auch den Prototyp umgesetzt mit einer Warteliste von 80 Leuten und waren in dem Moment tatsächlich, wir waren sehr aufgeregt, aber auch so ein bisschen geflasht, weil wir haben wahnsinnig viel gelernt. Nämlich die Kinder waren viel, viel cooler als wir. Und wir hingen dann so, oh Gott, und hoffentlich passen sie weiter. Und die alle nur so, ja, ist doch total geil, Gott sei Dank können wir irgendwas machen, nur habt euch nicht so, erklärt uns nicht alles, macht es doch einfach wie immer, seid doch normal. Und das war so eine tolle Bestätigung, dass wir dann auch wirklich gesagt haben, gut, es ist vielleicht nicht perfekt, es ist vielleicht 90% von dem, was wir vor Ort machen könnten, bisschen weniger, bisschen mehr. Aber wir sehen zu, dass wir das, was wir an Vorteilen daraus ziehen können, wie zum Beispiel jetzt auch eine deutschlandweite Girls Hacker School daraus zu machen, die nehmen wir mit und sehen zu, dass wir für die Bereiche, die uns große Schwierigkeiten bereiten, auch nach wie vor, wir haben keine Antwort, wie wir sozioökonomisch benachteiligte Kinder auch in größerem Stil integrieren können, weil erst haben sie keinen Laptop, schicken wir einen, dann haben sie kein Internet, schicken wir auch einen Stick, keinen Router, einen Stick und da muss der Code auf dem Stick liegen, nicht auf der SIM-Card, also man lernt sehr viel. Aber dann haben wir das erledigt, dann haben sie keine Rückzugmöglichkeit, weil die zu 8 in der Drei-Zimmer-Wohnung wohnen. Dann organisieren wir Räumlichkeiten. Und dann ist alles da, alles fertig und dann kommen die Kinder nicht, weil wir haben rausgefunden, unser größter Feind ist das Bett. Die haben keinen, der sie dabei unterstützt, morgens aufzustehen. Und die kennen oft keine Verbindlichkeit. Und also bis dahin sind wir jetzt gekommen. Ich erwarte weitere Iterationsschritte. Irgendwann haben wir das wahrscheinlich gelöst. Aber es ist, also ganz ehrlich, ein permanentes Neulernen, was mit einer gewissen Anforderung an das eigene Mindset einhergeht. Aber es ist auch spannend. Also es lässt sich ganz viel lösen. Und es war für uns ein tatsächlich sehr hilfreicher Tritt in den Hintern, um auch da so digital zu werden, wie wir sein sollten.
Ja, vielen Dank, Julia. Ich wollte gerne an der Stelle einmal Uwe dazu holen und dich, also ihr habt mit Kindern zu tun, ihr hattet die ganzen Schritte mit den Kindern quasi erarbeitet und die haben gesagt, seid doch einfach normal. Uwe, wie siehst du das, wenn du die Teilnehmenden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns vor Augen hast, wie können die damit umgehen, wenn wir plötzlich digital hybrid in Anführungsstrichen werden?
Ich würde vielleicht gern noch mal zwei Sätze loswerden bezüglich unserer Veranstaltung, die wir hatten und was da der Ausgangspunkt war, um dann gleich darauf zu antworten. Ich habe da so ein schönes Zitat von Professor Günther Meyer von der Uni Bielefeld, der mal gesagt hat, die erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen erfordert eine motivierte und engagierte Belegschaft. Das war einerseits natürlich auf die digitale Transformation in Anführungszeichen bezogen, andererseits auf andere Prozesse. Aber das ist quasi ja auch unsere Überschrift gewesen für die Veranstaltung, die wir mit der Hacker School zusammen hatten. Das heißt, Menschen mit zu dieser Veranstaltung kommen zu lassen, um spielerisch mit dem umzugehen, was vielleicht irgendwie noch ungewohnt ist und wovor man vielleicht Angst hat. Und spielerisch mit etwas umgehen heißt für mich auch immer, keinen Stress, sich nicht Stress oder Ängsten hinzugeben, sondern eben kreativ mit Dingen umzugehen. Und erst in dem Moment, in dem ich kreativ mit Dingen umgehe, kann ich auch meinen Arbeitsalltag so bewältigen, dass er mir auf der einen Seite nicht so viel Kraft entzieht und auf der anderen Seite aber auch mir und der Organisation, in der ich arbeite, einfach die Möglichkeit gibt, zu wachsen in jeglicher Hinsicht und mich positiv zu fühlen. Und jetzt nochmal bezogen vielleicht auf die verschiedenen Positionen oder die verschiedenen Gedanken, die man sich innerhalb eines Bildungsträgers machen kann. Es ist natürlich auch dort so. Wir haben von heute auf morgen eine psychologische Sicht auf eine digitale Transformation nehmen müssen, die in extremer Geschwindigkeit ja auf einmal dann stattfand. Und für mich, für uns, die mit psychologischen Gedanken da rangehen, heißt es natürlich erstmal auszumachen, wer da beteiligt ist. Das sind Mitarbeiter, Teilnehmer, Führungskräfte. Wir müssen uns Gedanken machen über verschiedene Berufsbilder, ob die sich vielleicht ändern. Und ich denke mir, in dem Moment gerade von dieser Grundstruktur auszugehen, dass ich Menschen mit spielerischen Dingen, mit Kreativität ausstatte, um sich positiv mit digitalen Themen zu beschäftigen. Das ist das, was eigentlich on top stehen müsste.
Ja, danke, Uwe. Ich habe einmal Julia, die jetzt gerade nickt, zustimmend. Möchtest du direkt was dazu sagen?
Kann ich sehr gern machen. Also ich sehe halt, dass wir Erwachsenen zwar den Begriff des lebenslangen Lernens immer wahnsinnig gerne verwenden, aber wenn es dann soweit ist, dann ist, oh nein, und man hat ja so viele Ausreden. Und es ist halt einfach was ich immer wieder beobachten kann, dass Motivation der Treiber ist. Intrinsische Motivation, sich für etwas zu begeistern, Neues zu entdecken. Also auch für Kinder, die vielleicht irgendein Fach nicht mögen, gemeinsam zu erarbeiten, was könnte sie an diesem Fach denn doch begeistern? Und da diese Wege aufzubauen, ich bin davon überzeugt, wenn wir es schaffen, Begeisterung irgendwo zu triggern, sei es über das Thema, sei es über das Umfeld, dann ist es tatsächlich für das Lernen des Einzelnen ein unglaublicher Fortschritt. Dann kämpft er nicht gegen sich selber, sondern geht auf diesen kindlichen Lernmodus, der ja unglaublich schnell auch sein kann. Und also ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, mit Freude an die Sache zu gehen.
Jetzt haben wir das Thema kindlicher Lernmodus, das hast du nochmal gesagt und Urs hatte auch gerade schon erwähnt, dass wir dabei sind, jetzt ein professionelles Learning Management System aufzusetzen. Auch hier stehen wir wieder vor der Herausforderung, Urs, dass wir ganz viele unserer Kolleginnen dafür gewinnen möchten, genau das zu tun, was sie auch selber richtig finden und die Inhalte so zu platzieren, wie sie meinen, wie sie gut für unsere Teilnehmenden sind. Was meinst du, Urs? Wo stehen wir an der Stelle? Was haben wir geschafft? Was haben wir da für eine Herausforderung zu lösen?
Jetzt bezogen auf das LMS?
Ja, genau.
Naja, da stehen wir ja am Anfang, ne? Also ich glaube, was wir auf jeden Fall geschafft haben, und das ist ein wichtiges Learning, was wir allgemein in dieser Phase hatten, ist, dass wir einfach losgehen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied daran, wie, also das, was du vorhin meintest, Julia, ne, wo die Kinder gesagt haben, macht doch einfach. Stellt euch nicht so an, sondern macht einfach. Das ist etwas, was wir haben. Also weil so klassisch ist es ja, ne? Man überlegt erstmal, oh, macht man das oder macht man das? Welche Möglichkeiten, welche Fallstricke hat man? Macht man irgendwelche Analysen, anstatt halt einfach loszugehen und es dann doch tatsächlich zu tun? Und das ist, glaube ich, jetzt das, was wir auf jeden Fall geschafft haben. Und ansonsten, ja klar, wir stehen vor der Herausforderung, nicht nur irgendwie ein Tool hinzustellen und zu sagen, hier, das ist cool, weil es ist ein Tool, weil es hat was mit Digitalisierung zu tun, es hat was mit E-Learning zu tun, sondern auch natürlich zu sehen, ist dieses Tool sinnvoll und oder wie kann es sinnvoll eingesetzt werden, wie kann es tatsächlich einen Mehrwert bringen für unsere Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch für die Teilnehmenden, weil es bringt ja auch nichts, Leute irgendwie reinzuzwingen in irgendetwas. Also wie es ja hier auch schon gesagt wurde, die Motivation, die Freude daran, das müssen wir schaffen. Und da sind, glaube ich, halt Freiräume ganz wichtig. Also Freiräume natürlich einmal zeitlicher Hinsicht, aber halt auch Freiräume hinsichtlich Fehler ausprobieren. Kommen wir ja immer wieder wahrscheinlich, irgendwie schließe ich mal wieder das Kreis, halt irgendwie in Spielen reinzugehen. Und einfach zu schauen, was passiert, was kommt an, was funktioniert nicht. Und so voranzugehen.
Wir haben jetzt hier ein super tolles Studio, das kennst du noch nicht, Julia. Das ist in dieser Zeit entstanden und wir haben hier eine perfekte Technik, auch wenn es gerade beim Auftakt unseres Podcasts etwas gehakelt hatte. Aber das ist tatsächlich unsere neue Spielwiese. Hier fühlen wir uns wie die großen Profis, die quasi digitale Formate ausspielen und wir können vor allem ganz viele hier reinholen und dafür auch begeistern. Das ist der eine Part. Corona ist ein Katalysator für Digitalisierung. Das kann man, glaube ich, so in den Raum werfen. Und wie siehst du das? Warum schafft Corona etwas, was viele andere Wege nicht geschafft haben?
Weil wir Deutschen dieses wunderbare Ja, aber einfach nicht mehr benutzen konnten. Also das ist ja einfach so ein Punkt, wenn man sich auch die gesamte Entwicklung der Menschheit anschaut. Also Entwicklung und dieses disruptive Element, das war ja nicht so immer allen ihr sozusagen. Und insbesondere, wenn man sich das Schulsystem anguckt. Unser Schulsystem ist mit absoluter Vehemenz auf Konstanz ausgerichtet. Und da wirklich reinzugehen und Sachen disruptiv zu verändern, das erfordert wahnsinnig viel Mut. Das erfordert eine unglaubliche Willensstärke, gegen ganz viele Reaktanzen anzugehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es auch hier in Deutschland ein ganz großer Druckpunkt ist, wenn man sieht, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen und jeder von uns hat irgendwo den ein oder anderen, um den er sich ganz konkret Sorgen macht und wo jeder von uns ein ganz klares Bild davor hat, warum es notwendig ist, dann können wir nicht anders. Wir müssen also quasi springen. Das Lustige ist, dass man auch schon gesehen hat, als so im August, September so ein bisschen Entspannung da war, gab es wieder ganz viele, viele Bemühungen, innerhalb des Sprungs sich an der Felswand daneben doch noch festzuhalten, dass man nicht so tief fällt, also nicht so weit fliegen muss sozusagen. Und das ist etwas, zack, jetzt kommt die nächste Keule hinterher. Es gibt diesen Begriff, zu seinem Glück gezwungen werden zu müssen. Ich finde es sehr hart, im Zusammenhang mit Corona den Begriff Glück in den Mund zu nehmen. So möchte ich das auch nicht verstanden wissen. Aber wir sehen tatsächlich, dass, auch wenn man das auf der individuellen Ebene betrachtet, manchmal bedarf es eines externen Impulses, um sich etwas zu trauen, was man eigentlich immer schon mal machen wollte, oder sich von etwas zu lösen, von dem man weiß, dass es in welcher Hinsicht auch immer nicht den Anforderungen genügt. Und wenn man keine Möglichkeit mehr hat, es zu schieben oder sich zu entschuldigen, setzt das eine Aktivität frei, die vorher allein durch diese wirklich menscheninternen Reaktanzen nicht möglich war. Und von daher, ihr kennt diese Übersicht mit, wer hat die digitale Transformation in der Firma befeuert? Der CEO, der CIO oder Covid-19? Das Kreuz ist immer unten.
Wenn wir auch noch mal genauer auf das Thema schauen, die Dialektik zwischen Agilität und Stabilität. Also die Digitalisierung braucht eine ganz große Agilität. Wir sind quasi wild am Entwickeln, Ausprobieren. Die Hierarchien werden flacher. Die Themen werden themenspezifischer bedient und es geht nicht mehr nur um Machtdurchsetzung. Wenn wir aber trotzdem nochmal die Stabilität dagegen halten, wie siehst du da, Uwe, ich spreche jetzt einmal dich an, die Dialektik und wo glaubst du, braucht es Stabilität, um agil zu sein?
Ich teile erstmal, das wollte ich gerade dazu sagen, noch sehr viel von dem, was Julia uns eben gerade auch gesagt hat. Ich finde es wichtig, sich den verschiedenen Situationen bewusst zu werden. Ich beleuchte es jetzt natürlich primär aus psychologischer Sicht, sich erstmal bewusst zu werden und dann eben halt nicht in das Verharren oder in die Starre zu verfallen, ja, sondern den agilen Moment, ja, dann zu spüren und wirklich auch aus tiefpsychologischer Sicht die verschiedenen Perspektiven unterschiedlicher Momente dann auch zu beleuchten und auch beleuchten zu können, weil ich eben halt nicht in die Starre gefallen bin. Und ich sehe Stabilität und Agilität in diesem Sinne nicht als Gegenspieler, sondern die Stabilität als guten Ausgangspunkt, um agil zu denken, aus verschiedensten Perspektiven, aus verschiedensten psychologischen Perspektiven Dinge zu beleuchten, um dann halt eben kreatives Output zu erzeugen, was dann ja im besten Sinne dann maximal vielleicht auch wirtschaftlich dann funktioniert in den Prozessen.
Vielen Dank, Uwe. Du hast gerade den Begriff Fehlerkultur genannt und du nutzt den Begriff relativ oft.
Echt?
Ja, und ich glaube, natürlich ist es ein Thema,
wo wir... Das liegt nur daran, dass ich immer so viele Fehler mache.
Ja, genau, das war auch meine Frage. Welche Fehler hast du sozusagen letzte Woche gemacht? Willst du uns an einem Fehler teilhaben lassen?
Aus meinem Privatleben oder aus dem Arbeitsleben?
Nein, aus dem Arbeitsleben.
Welchen Fehler habe ich gemacht? Ich habe Räume vertauscht.
Okay, du hast in einem digitalen Tool Räume hin und her geschoben.
Ja, genau. Ich habe sie falsch vertauscht halt. Ja. Gut. Also ganz ernsthaft, die Sache ist, Fehlerkultur gilt natürlich für andere Menschen, weil ich mache halt so wenig Fehler. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was jetzt der letzte Fehler war. Einen fetten Fehler habe ich tatsächlich gemacht. Als es online ging für eine Landingpage, da habe ich den DNS-Eintrag nicht weiter und das ging auch alles durcheinander und so. Das war nicht so gut. Aber okay. Das macht ja nichts, weil daraus habe ich ein Learning gezogen. Habe ich heute nämlich gleich die richtige E-Mail geschickt mit allem drum und dran.
Ja, ihr habt jetzt nicht sehen können, dass Julia die Zunge rausgestreckt hat und du hast es in dem Moment gemacht, als Urs meinte, er macht sowieso ganz wenig Fehler. Du hast also herzhaft gelacht, weil...
Das würde für mich mit dem Bild von Urs, was ich habe, überhaupt nicht zusammenfassen. Ich habe ihn als sehr witzig und wirklich sehr umsichtig kennengelernt. Ich habe einen schönen Spruch gehört neulich. Da sagte irgendjemand, total geil, ich habe aus meinen Fehlern so viel gelernt, ich habe mich entschieden, gleich noch welche zu machen. Das ist eben, und deswegen, ich mag die Art, wie Urs darüber redet, weil das so wunderbar karikiert. Und das ist auch etwas, weshalb ich so von diesem Programmieransatz auch für junge Menschen überzeugt bin. Es hilft, eine komplett andere Sicht auf die Welt zu kriegen, weil man sieht etwas nicht als Problem, sondern als, okay, das muss ich einfach noch kleiner zerlegen, bis ich das lösen kann. Und jeder Informatiker sagt einem, die Hälfte, die ein Programmierer seines Tages macht, ist Bugfixing. Klingt besser als Fehler beheben. Und das wirklich zu lernen, dass man durch algorithmisches Denken und einfach durch einfach mal machen, ausprobieren, analysieren, woran liegt das, kleine Schritte lösen, dass man da einen wunderbaren Weg zu einem Ziel kriegen kann, ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr die Sportart Parkour kennt, also überall rüberpesen, was im Weg steht. Und die habe ich durch Cannes Johannes kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, Johannes macht halt immer so zwei Tage Rollentausch. Da sind Kinder die Lehrer. Und der eine Junge, bei dem er war, um sich Parcours anzugucken, sagte, dass ihn, also diese Sportart, was er daran so liebt, ist insbesondere, dass er nichts mehr als Hindernis sieht, sondern nur als Herausforderung, um drüber zu kommen. Hey, und das machen wir mit Programmieren am Rechner. Also je mehr Fehler, desto besser. Solange man was draus lernt, war jeder Fehler sinnvoll.
Ich würde auch gerne nochmal das Thema Digitalisierung und Führung, Digitalisierung und Arbeitskultur ansprechen. Da hat sich ja wirklich enorm viel verändert. Neben der Fehlerkultur kann man auf viele andere Themen auch schauen. Uwe, darf ich dich einmal an diesem Punkt ansprechen? Wie findest du, dass im Rahmen der Digitalisierung Führung sich verändert hat?
Also wir müssen da auf alle Fälle auch wieder aus verschiedenen Perspektiven draufschauen. Da sehe ich vor meinem inneren Auge Führungskräfte, die jetzt mit ganz anderen Medien sich auseinandersetzen müssen, mit denen sie vielleicht überhaupt gar nicht groß geworden sind. In dem Moment möglicherweise dann auch Ängste aufbauen. Das sich auch wieder auf eine Entscheidungskultur zurückbezieht oder darauf projiziert wird. Entschuldigung, kannst du vielleicht gerade noch mal die Frage wiederholen?
Entschuldige, ich habe jetzt gerade einmal versucht, Julia zu zeigen, wir haben noch 6 Minuten, dann geht dein nächster Termin los. Und deswegen habe ich die 6 Finger in das Mikro gestreckt. Letztendlich ging es mir darum, Führung hat sich ja sehr verändert, weil man gar nicht mehr in digitalisierten Workflows alle Prozesse aus der Spitze heraus überblicken kann oder selber auch kennen kann im Detail. Also es ist ja schon so, dass man ein Bewusstsein da in die Richtung bekommt. Nicht eine Person kann stark sein, sondern wir können es eigentlich nur gemeinsam. Also dieses Schwarmintelligenz-Thema spielt da so ein bisschen mit rein. Mhm. Das war zumindest mein Hintergedanke, als ich dir die Frage gestellt habe. Aber vielleicht würdest du ja andere Aspekte hervorheben.
Ja, das, was ich eben gerade dargestellt habe, ist natürlich so eher der destruktive Aspekt gewesen. Was kann alles so schieflaufen, wenn ich mich in Ängsten verbandelt sehe als Führungskraft. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn ich alles jetzt im Parcours-Sinne, im Herausforderungssinne betrachte, natürlich fragen muss, okay, welche Medien, welche Möglichkeiten sind für mich möglich, sie zu nutzen, produktiv einzusetzen? Und wenn ich da an ein anderes Podcast denke, die Dame sprach im weitesten Sinne darüber, dass es in der Zukunft wohl wichtig sein wird, informelle Gruppen von Hubs, von Fachexperten zu haben, die auf schnellen Wegen sich zusammenfinden können, um dann halt eben ein Optimum für eine bestimmte Sache, für eine Struktur, für einen Prozess zu erarbeiten und das als Möglichkeit zu sehen und viele andere Dinge eben auch als Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume zu sehen, um da halt mit digitalen Möglichkeiten was Transformiertes zu schaffen. Das ist auf alle Fälle auch eine Kultur, die uns erwarten wird und in psychologischer Hinsicht zwar gesehen werden kann, aber ich glaube, absehen, wo das alles hinführt, das kann man wiederum erst, wenn sich das Netzwerk da weiterentwickelt.
Mhm. Vielen Dank, Uwe. Ich bin ja schon immer auch ein Fan davon, genau da die Finger mal in die Wunde zu legen, wo es weh tut und wo man auch vielleicht mal nicht so unbedingt hingucken möchte. Also da, wo es kneift und auch wo Themen vielleicht glorifiziert werden, weil die gar nicht so toll sind, aber sie werden immer so schick dargestellt. Fällt dir dazu ein Beispiel ein, Julia?
Was glorifiziert wird, aber dann als nicht ganz so zielführend entpuppt, sozusagen.
Ja, so.
Also sagen wir mal so, ein ganz heißes Thema ist im etwas weiteren Sinne die Rolle der Frau und die der Gleichberechtigung. Weil auf der einen Seite sehen wir, dass es wird immer davon gesprochen, es muss und so weiter und wir müssen dringend nach vorne gehen. Das sollten wir auch unbedingt tun, da bin ich absolut d'accord. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, wenn man sich jüngere Menschen anguckt, junge Frauen, das ist ganz häufig dieses, oh, ich suche mir einen starken Ernährer und ich möchte zu Hause sein und nur Kinder haben. Und wo wir dann einfach sagen müssen, wir, die wir aus der Zeit kommen, oder gut, okay, ich bin eigentlich eher ein bisschen danach geboren, wo man sagt, man muss wirklich dafür kämpfen und richtig nach vorne gehen und dieses Spotlight, was darauf gerichtet ist, auch wirklich umsetzen, weil wir sind noch große Schritte davon entfernt. Und da muss man auf der anderen Seite aber auch gucken, ja, wer zieht an der Stelle mit? Also ich glaube tatsächlich, selbst wenn wir sagen, alle Frauen wollen die Gleichberechtigung, okay, gleiche Rechte, sind sie auch bereit, gleiche Pflichten zu akzeptieren? Das ist aber jetzt ein recht generisches und sehr großes Feld. Mir fällt es halt eben einfach nur im Zuge dieser ganzen Diskussion, auch was macht Corona und wie gehen wir damit um, auf, dass das ebenfalls ein Kriegsschauplatz ist, den wir wahrscheinlich nicht außer Acht lassen sollten.
Mhm, vielen Dank. Das ist ein Thema, da kann ich jetzt gleich schon mal drauf hinweisen. Wir werden im Januar mit dir und unserer Kollegin Julia Kiebart einen Ladies Talk machen und zum Thema Frauen in Technikberufen sprechen und dann an deine Hacker School for Girls auch anschließen. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Wenn ich jetzt noch einmal kurz dich anspreche, Urs, was glaubst du, was sind die größten und Stärken, die wir jetzt über die Digitalisierung auch in unserem Unternehmen erreichen werden?
Dass du mir immer diese prophetischen Fragen stellst. Was sind die Größen und Stärken, die wir auch in unserem Unternehmen erreichen werden? Ich glaube, Schnelligkeit und Beschleunigung. Also das ist ja so ein Thema, was wir eh immer so im Zusammenhang mit der Digitalisierung haben. Aber das ist es halt tatsächlich, dass sich Prozesse, Veränderungen beschleunigen, dass sich Wissen irgendwie in Verteilung von Wissen beschleunigt und dass wir gelernt haben, schneller zu reagieren. Das definitiv. Und was ich allerdings auch an diesem Unternehmen schätze, ohne jetzt zu viel Eigenwerbung zu machen zu wollen, ist aber auch immer noch der Gedanke der Teilhabe. Also das, was ja mal ganz am Anfang anklang, wo du meintest, Julia, die Leute, die nicht aus so guten sozioökonomischen Hintergründen kommen, genau mit den gleichen Geschichten hatten, auch wir zu kämpfen oder beziehungsweise uns damit auseinanderzusetzen und neu ranzugehen, weil die Gefahr besteht, dass wir ganz, ganz viele Menschen einfach abhängen. Und genau, und darauf gucken wir aber dann halt doch bei uns in der Firma. Und das ist gut. Also da glaube ich, das sind unsere Größen und Stärken. Beschleunigung und der soziale Hintergrund.
Gut, vielen Dank euch allen. Julia, dir würde ich gerne das Schlusswort übergeben.
Ich freue mich drauf. Insbesondere, wenn wir dann nochmal über Frauen in Technikberufen reden und so weiter, kann ein großartiger Enabler sein. Und Glückwunsch an euch, wie gut ihr auch mit dieser Herausforderung so weit umgegangen seid.
Ja, herzlichen Dank in die Runde und wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin. Tschüss.